Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen. Für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß! Wir haben heute Jala bei uns zu Gast und Jala leitet Tempel bzw. Frauentempel. Ich war auch schon bei einem Tempel bei ihr. Das war meine erste Tempelerfahrung und ich fand es ganz spannend und ich freue mich sehr, dich heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo, richtig schön, dass ich da sein darf und wir uns so einfach nochmal wieder begegnen.
Ja, finde ich auch. Und zum Einstieg, weil ich glaube, dass viele unserer HörerInnen gar nicht so genau wissen, was ein Tempel überhaupt ist und vielleicht auch gar nicht so viel damit anfangen können. Und mir ging es auch so vor meinem ersten Tempel, dass ich auch versucht habe, ganz viel rauszufinden, was ist denn überhaupt ein Tempel und das gar nicht so einfach fand und auch gar nicht so genau wusste, worauf lasse ich mich denn jetzt ein. Deswegen erzähl total gerne erstmal, was ist denn überhaupt ein Tempel?
Ja, also vielleicht so die ernüchternde Nachricht vorab. Ich weiß gar nicht, ob ich so erklären kann, dass man danach denkt, ah, jetzt weiß ich, worauf ich mich einlasse. Denn zumindest viel ergibt sich aus dem, was die Gruppe daraus macht. Aber was ich auf jeden Fall verraten kann, also ein Tempel ist für mich eine Veranstaltung, bei der man sich für ja, sowas wie 5, 6 Stunden mit einer festen Gruppe ja, eine Erlebnisreise zusammen macht. Und es ist ein Erfahrungsraum, bei dem ich irgendetwas über mich auf jeden Fall erfahren werde. So viel kann ich irgendwie versprechen. Und es ist eben ein Raum, bei der man auch Sinnlichkeit und Intimität miteinander erleben kann. Und genau, also man hat halt so eine feste Gruppe, es gibt angeleitete Übungen, in denen man sich kennenlernen kann und dann gucken kann, was macht es mit mir, mit den anderen Menschen eben so in Kontakt zu sein, mit wem fühle ich mich wohl und wie weit habe ich denn Lust, mit jemandem zu gehen. Und es kann sein, dass für den Abend ich einfach nur Lust habe, in so einem Raum zu sein oder dass ich Lust auf Massagen mit jemandem habe. Vielleicht möchte ich mich mit jemandem küssen, vielleicht möchte ich auch anders intim werden.
Und was sind das so für Übungen, die dann da stattfinden?
Also meistens sage ich sowas wie, lauf doch mal durch den Raum und nimm erstmal so, guck doch erstmal, wer überhaupt da ist. Lass das erstmal so, das schon mal auf dich wirken. Dann kann man halt einfach schauen, wie geht es mir denn überhaupt? Bin ich, mit welchen Gedanken bin ich hier beschäftigt? Bin ich vielleicht mit solchen Gedanken beschäftigt wie, oh, den oder die finde ich aber total heiß oder toll? Oder bin ich vor allem mit dem, oh weia, wer mag mich denn überhaupt? Finden die anderen mich gut? Werde ich hier heute, werde ich überhaupt jemanden finden? Und so kann man einfach schon mal gucken, was macht es mit mir, in einer Gruppe zu sein? Und dann sage ich meistens so, trefft euch doch zum Beispiel mal zu zweit oder zu dritt, je nachdem, wie in welcher Konstellation bei euch das gerade gut ist. Und dann kann jeder zum Beispiel mal einen Wunsch äußern. Und wie dieser Wunsch aussieht, das ist wiederum eben, also wie intim zum Beispiel Dinge werden, hängt halt sehr davon ab, was die Personen dann miteinander machen wollen. Und es kann halt manchmal sein, einfach so ein, hey, würdest du mich einfach mal umarmen? Ich muss hier gerade noch so voll ankommen. Und andere haben eben auch Lust auf noch mehr.
Und ist es auch von Tempel zu Tempel unterschiedlich, wie weit es dann geht, was die Leute für Wünsche äußern?
Es ist wirklich also faszinierend für mich. Ich habe manchmal, dass ich so quasi sehr ähnliche Übungen mache und die Gruppe was komplett anderes draus macht. Das hängt einfach sehr davon ab, wie viele Leute sind vielleicht zum ersten Mal auf einer Tempelnacht. Ja, wissen eben auch noch gar nicht so genau, was passiert hier, wo wird es denn hinführen vielleicht und sind ganz verunsichert noch. Vielleicht auch noch nicht so mutig dadurch. Und es gibt andere Tempelnächte, bei denen irgendwie Leute sind, die entweder schon mutiger, proaktiver sind, wissen, worauf sie Lust haben, eben das auch so ohne Scham äußern können und dann passieren eben ganz andere Dinge.
Und was ist deine Rolle bei den Tempeln?
Also ich halte diesen Raum. Das heißt, ich überlege mir zum einen, was machen wir? Und für mich ist das alles, ich sage immer so, das ist ein Buffet. Also ich gebe Übungen rein, das könnte man sich wirklich vorstellen wie ein Buffettisch. Und ich sage, hier, guck mal, das steht auf dem Tisch, das steht auf dem Tisch. Bitte schaut, was schmeckt euch? Worauf habt ihr Lust? Worauf habt ihr Appetit? Und auch wenn ich sage, macht eine Übung irgendwie zu zweit oder jetzt wechselt nochmal durch, Dann soll jede auch einfach so für sich reinspüren, habe ich Lust durchzuwechseln oder will ich, mag ich gar nicht jetzt noch eine neue Person kennenlernen. Ich brauche es eigentlich so eher mit einer Person in die Tiefe zu gehen. Und dazu ermutige ich halt total, so wirklich für sich zu spüren, was möchte ich. Und genau, also ich gebe halt die Übung vor, ich mache da nicht mit, ist für mich auch ein ganz wichtiger Teil davon, weil es wirklich meine Aufgabe ist, so einen Blick für den Raum zu haben, zu gucken, wie geht es auch allen, ja, fühlen die sich wohl? Also genau, es ist meine Aufgabe, so einmal mir zu überlegen, was machen wir an Programm, aber eben vor allem auch zu gucken, wie können wir einen konsensbasierten Raum anbieten, wie kann ich ein Gefühl dafür kriegen, wie es den Leuten in der Gruppe geht. Manchmal gehört es zu meinen Aufgaben, dass ich auf einzelne Personen zugehe und die anspreche, wenn ich denke, so, ich glaube, da fühlt sich gerade jemand nicht so wohl. Genau, das sind so vor allem meine Aufgaben.
Gibt es auch TempelleiterInnen, die mitmachen?
Ja, genau. Also ich weiß das von anderen Tempeln, dass welche gibt, die mitmachen. Für mich ist das ein absolutes No-Go. Ich muss auch ehrlich sagen, dass für mich, aber das ist meine Haltung, ich davon abraten würde, bei Tempeln mitzumachen, bei denen die anleitenden Personen selber Teil davon sind. Ich verstehe für mich gar nicht, wie man das unter einen Hut bringen kann, denn ich kann nicht ein Gespür für die Gruppe kriegen, ob geht es allen gut, wenn ich eigentlich mit meinen eigenen Bedürfnissen beschäftigt bin. Das ist der eine Teil. Und ich kann auch gar nicht, also ich finde es auch sehr schwierig. Ich habe ja eine ganz andere Rolle als alle. Ich bin ja nicht nur eine teilnehmende Person. Ja, und ich wäre mir nicht sicher, ob jemand, dem ich frage, hey, hast du Lust, mit mir was zu machen, ob der vielleicht nur Ja sagt, weil er vielleicht denkt, vielleicht werde ich beim nächsten Mal ausgeschlossen.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, es sind ja dann andere Machtverhältnisse und
Ja.
Hierarchien, die da auch eine Rolle spielen. Ja, kann
Ja,
ich verstehen.
für mich
Das.
gehört es zum einen sicheren Rahmen schaffen. Also das Wort ist ein bisschen schwierig, weil für mich sind Tempel kein sicherer Raum. Es gibt aber auch für mich keine sicheren Räume.
Ja.
Wir können natürlich ganz viele Dinge dafür tun, dass ein Raum möglichst sicher wird, ja. Aber sicher, es ist keine Garantie dafür. Aber für mich ist zum Beispiel ein wesentlicher Faktor, und selber nicht dabei mitzumachen, der dazu beiträgt, dass ich überhaupt diesen Rahmen halten kann. Für mich werden einfach, ja, sonst eigentlich Rollen vermischt.
Ha, ich finde es gerade richtig schön, dass du das mit den sicheren Räumen so beschreibst, weil, also ich kenne es aus dem, also halt mit englischen Begrifflichkeiten, Safe Space und Safer Space, und dass es keine Safe Spaces gibt, sondern dass man halt versuchen kann, ein möglichst safer Space zu schaffen. Aber ich höre das sehr, sehr selten. Also von daher denke ich mir gerade, ach schön, danke, dass du das so sagst und beschreibst, weil ich es dann auch einfach total ehrlich finde und mir auch denke, also du weißt ja nicht, was andere in diesem Raum machen.
Nee, und ich finde, man kann sogar so weit gehen. Also zum einen, na klar, wie soll ich denn alleine, wenn da 30, 40 Personen in einem Raum sind, die ich auch nicht kenne? Ich kann dafür keine Garantie. Also ich weiß nicht, was da auch in den kleinen Dingen dann miteinander passiert, ne? Also ich kann sagen, dass mir bisher gerade bei den Frauentempeln noch nichts zu Ohren gekommen ist, wo irgendwie gravierende Grenzüberschreitung, sondern das und trotzdem passieren Grenzüberschreitungen, aber auch unbewusste, ja, also dass Dinge, die für eine Person sich total normal und stimmig anfühlen, ja, sowas wie sich in die Augen gucken, sich näher kommen und sich dann küssen, kann für eine Person sein, oh, das kenne ich doch und es fühlt sich total gut an mit so vielen Menschen. Und für jemand anderen ist genau das gerade so, wow, wie kann das denn, wie konntest du denn, wir haben doch noch gar nicht, wie konntest du denn jetzt da schon so sein? Und deswegen finde ich, kann man das sogar sagen, ich habe sogar die These, kein Mensch kann von sich behaupten, dass er oder sie alleine einen sicheren Rahmen schafft, weil du kannst ja immer nur von dem ausgehen, was du selber für, also so deinen eigenen Kompass, ne?
Ja, finde ich nämlich auch. Und ich finde es, ich weiß gar nicht, welches Wort ich sagen soll, aber ein bisschen seltsam vielleicht, dass nicht mehr Leute von Safe-Fair Spaces sprechen, dass man versucht, einen möglichst sicheren Raum zu sprechen, sondern das habe ich das Gefühl, der Konsens immer noch ist, ein Safe Space zu
Ah, ja.
schaffen.
In Köln. Ja, also ich muss sagen, dass ich aktuell gar nicht mehr zu so vielen Veranstaltungen gehe. Also schon auch aus vielleicht auch einer kleinen Enttäuschung heraus, dass ich oft nicht den Raum finde, der für mich sich gut anfühlt.
Ja.
Und genau, deswegen kann ich das gar nicht so beurteilen. Also, aber wenn du sagst, ja, das erlebst du auch heute irgendwie noch häufiger, dann glaube ich dir das auf jeden Fall.
Und wie bist du zu Tempeln gekommen? Also und auch zur Tempel, dazu Tempel zu leiten?
Also, als ich auf meinem ersten Tempel war, da ging es mir anscheinend irgendwie sehr ähnlich wie was du auch am Anfang beschrieben hast. Ich keine Ahnung, was ein Tempel ist. Ich bin da auch ein bisschen, würde ich sagen, so reingestolpert, weil einfach eine Freundin gesagt hat: Hier, ich bin bei so einer Veranstaltung, geh zu einer Veranstaltung mit meinem Partner hin und hab dir nicht Lust, dass ich und mein Partner mitkommen. Die wusste auch nicht, was ein Tempel ist. Wir dachten, es wäre vielleicht so eine sexy Tanzveranstaltung oder sowas. So ein bisschen Richtung Ecstatic Dance. Und dann waren wir und wussten auch so wirklich, bis es angefangen hat, auch dachten wir so, jetzt warte mal, jetzt reden die über Sachen, das klingt jetzt aber schon eher sexuell und besonders sexuell. Wir hatten einfach keine Ahnung, waren aber einfach ganz neugierig und offen.
Ja.
Und dann auch, ja, vielleicht so kann man schon sagen, eine Ambivalenz auf der einen Seite ganz angetan von so einer Stimmung im Raum, das zu schaffen über so ein paar Stunden verteilt, so eine geschlossene Gruppe, die man kennenlernen kann und gucken kann, irgendwie, was sich daraus entwickelt. Das so auf der einen Seite. Und es gab auf der anderen Seite, das ist so quasi die Ambivalenz, gab es auch ganz vielen und so. Wir dachten, oh mein Gott, ganz viel ist hier schrecklich. Also zum Beispiel, was für uns schrecklich war, dass dort die anleitende Person für mich eine sehr penetrative Energie kreiert hat, indem sie immer wieder so gesagt wird, wie, oh ja, und jetzt lass mal diese Energie in mir und so. So, das war so ein bisschen gewollt für dich.
Okay.
Gar nicht so, schau mal, was in dir entsteht und lass es zu oder so, sondern so, es war schon so, ja. Und dann haben wir gemerkt, okay, da können wir nicht so mitgehen. Und das ist auch der Teil, an den ich immer wieder zurückdenke, wenn ich mich frage, warum mache ich das? Weil ich eben andere Räume noch nicht ganz so gefunden habe, die dementsprechend, wie ich es, vielleicht auch gesund finde, sich daran zu wagen. Ja.
Also da muss ich jetzt einmal Werbung für deine beziehungsweise eure Tempel machen,
Ja.
weil ich wirklich, wirklich fand, dass Konsens ist mir ganz, ganz wichtig in solchen Räumen, dass das super groß geschrieben wurde. Und ich am Ende wirklich das Gefühl hatte, okay, ich kann Nein sagen. Jederzeit, in jeder Situation ist es voll in Ordnung, Nein zu sagen. Und ich finde, dass es in solchen Räumen häufig nicht so der Fokus auf Konsens liegt, wo ich mir denke, naja, es ist halt eigentlich irgendwie die Basis von diesem ganzen Raum, dass eben Leute, also ich mich auch sicher fühle durch Konsens und durch das Gefühl, okay, ich darf auch Nein sagen. Es ist in Ordnung, wenn ich Nein sage.
Minimemo.
Konsensbasierte Kommunikation im Sex. Die meisten Menschen reden vor dem Sex nicht miteinander über das, was sie wollen und was sie nicht wollen und wo ihre Grenzen sind. Dabei gibt es dafür sogar Begriffe. Hard Limits, das sind absolute Grenzen, die nicht verhandelbar sind. Soft Limits sind Dinge, bei denen man unsicher ist, die man vielleicht erkunden möchte, aber nur mit viel Langsamkeit und Vertrauen. Konsensbasierte Kommunikation bedeutet nicht, dass man vor dem Sex einen Vertrag aufsetzen muss. Es bedeutet, ich frage und ich höre zu und ich sage, was ich brauche. Und ich vertraue darauf, dass ein Nein willkommen ist. Studien zeigen, dass explizite Kommunikation über sexuelle Wünsche und Grenzen die Zufriedenheit in Beziehungen signifikant erhöht und gleichzeitig das Risiko von Grenzüberschreitungen senkt. Und was ich nämlich auch so spannend fand, dass ganz viele Frauen auch, also ich war in einem gemischten Tempel und in einem gemischt geschlechtlichen Tempel so, und dass ganz viele Frauen auch bei euch dabei waren, die alleine einfach da waren. Und das fand ich auch total auffällig, weil es häufig ja so ist, es sind eher Männer diejenigen, die sich trauen, alleine zu solchen Veranstaltungen zu gehen. Und dass sich wirklich auch Frauen in diesen Raum getraut haben, fand ich total schön. Hat zu meinem Sicherheitsgefühl
Ja.
beigetragen.
Also wir haben bei unseren Veranstaltungen immer deutlich mehr Frauentickets, die wir verkaufen, als Männertickets. Also generell, weil wir aber auch wissen, dass es mehr Frauen gibt, die Lust haben, miteinander auch irgendwie zu interagieren. Und wir dafür genau auch den Raum schaffen wollen. Das ist nicht nur, weil wir eine zum Beispiel Geschlechterausgeglichenheit auf so die genaue Zahl haben und dann mehr Frauen aber Lust haben, was miteinander zu machen, dass dann irgendwie andere Personen übrig bleiben oder so ein Gefühl entsteht, drei Männer auf wie dann die zwei, eine Frau oder sowas. Und ich einfach nur merken kann, wir haben glücklicherweise gar nicht das Problem, die Frauentickets vorzukriegen. Tatsächlich haben wir manchmal im Tempel, bei denen noch am Ende Männertickets irgendwie übrig sind und die Frauen haben sich ihre schon weggeschnappt. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass wir ja genau das schaffen, dass ja, das mehr zu sehen, uns vielleicht wirklich reinzufühlen, was braucht es, auch an Langsamkeit, an Konsensbasiertheit, um so einen sicheren Raum zu schaffen. Ja.
Und ich finde, was du jetzt gerade gesagt hast, dass vielleicht auch eher Frauen Lust haben, was miteinander zu machen, auch wenn jetzt da vielleicht Männer sind, finde ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt, weil ich das auch häufig erlebe, dass in solchen Räumen eher im, sage ich mal, binären und heterosexuellen Sinne gedacht wird. Also, dass es auch gar nicht die Möglichkeit oder dass die Möglichkeit überhaupt nicht in Betracht gezogen wird, dass jetzt nicht eine Frau mit einem Mann gerne irgendwie irgendwas machen möchte. Und mir geht es zum Beispiel auch so, dass ich mich sehr viel sicherer fühle mit Frauen und in Frauenräumen und mit einer Frau dann einfach zu tanzen, weil ich das Gefühl habe, da, ja, weiß ich nicht, sind weniger Hintergedanken. Und das ist irgendwie alles ausgeglichener und sanfter. Und auch wenn nicht so ein konsensbasierter Raum ist wie bei euch, dass ich einfach Nein sagen darf und dass das dann auch okay ist.
Ja, also ja, ich würde halt zustimmen, das ist auch so die Gründe, warum ich irgendwie Lust hatte, einen Frauentempel zu machen, weil ich irgendwie auch einfach merken kann, es gibt. Also ich bin dankbar, beide Räume zu haben, also beide Räume hosten zu dürfen, gemischtgeschlechtliche und Frauentempel. Und immer wieder merke ich aber in den Frauentempeln, wow, das ist echt eine andere Magie. Es fällt mir auch in Vorbereitung auf diesen Podcast, dachte ich so, okay, wie beschreibe ich das aber, was diese Magie anders macht? Und ich kann eine Sache halt auf jeden Fall schon mal merken, wenn ich gemischtgeschlechtliche Räume mache, dann weiß ich, also diese Übungen, die ich am Anfang mache, so wie trefft euch zu zweit und äußert einen Wunsch oder trefft euch zu zweit und sprecht über Grenzen und sprecht, weiß nicht, über eure Erwartungen und Wünsche für den Abend oder was du heute loslassen möchtest, was auch immer. Diese ganzen Übungen, die sind natürlich auf der einen Seite dafür da, um irgendwie anzukommen und andere Leute kennenzulernen. In gemischtgeschlechtlichen Räumen sind die aber zu einem Großteil da, Mauern runterzulassen. Denn meine Erfahrung ist, vor allem Frauen gehen in gemischtgeschlechtliche Räume erstmal mit so einer Schutzmauer bis hier oben und mit jeder Übung gucken die so ein Stück weiter, okay, war gut, dann kann die ein Stückchen runter. Ja, die war auch okay, dann kann es noch ein Stückchen weiter runter. Bis sie dann irgendwann eben zum Beispiel nach ein paar Stunden sagen, so, jetzt habe ich das hier alles abgeklopft, fühlt sich sicher genug an, jetzt kann ich mich darauf einlassen. Und ich merke, in Frauenräumen sind da auch Schutzmauern. Ja, muss erstmal abchecken, wie geht's mir hier? Und gleichzeitig sind die nicht bis über den Kopf nach oben gezogen. Es fühlt sich für mich so an, als ob die bis zur Hälfte da sind und nach so viel kürzerer Zeit schon mehr Vertrauen darin ist, dass ja nichts von jemandem gewollt wird. Dass da nicht so, so ein Drang nach ist, jemandem anderen, die Bedürfnisse von jemand anderem zuerst zu stillen.
Ja, und spielt vielleicht auch noch eine Rolle, dass, sag ich mal, so die ganzen patriarchalen Denkmuster und so weiter losgelassen werden können.
Ja, sicherlich. Also wir haben ja natürlich in unseren Rollenbildern bestimmte Dinge gelernt. Ja, also wie bin ich als Frau alleine, wie bin ich als Frau oder wie auch immer so ich meine Identität bezeichne, ist für mich auch nochmal ein anderes Spektrum, also anderes Feld, irgendwie was Gutes, sich eigentlich anzugucken. Aber genau, wie geht es mir mit der Rolle, in der ich sehe, alleine mit dem Geschlecht in der gleichen Rolle oder dann mit dem anderen? Da haben wir natürlich immer bestimmte Konzepte in uns erlernt, was jetzt angebracht ist.
Und ich musste, wir hatten mal einen Podcast mit Heike Klehen. Die hat ein Buch geschrieben, Zusammenkommen oder Zusammenkommen. Und das ist eine, sag ich mal, ein Konglomerat aus ihrer Spiegelkolumne, die sie schreibt. Und da hält sie sich auch ganz viel in solchen Räumen auf und hat dann auch erzählt, dass sie in einem Raum war. Das war ein queerer Raum, also das waren queere Frauen, die da waren, aber trotzdem nur Frauen. Und dass sie da sich auch viel leichter fallen lassen konnte. Und sie ist dann irgendwann gegangen, weil sie nicht queer ist und da diesen Raum nicht weiter eindringen wollte. Aber am Anfang, als sie dabei war, ja, meinte sie auch, dass eine ganz, ganz andere Energie da ist. Und ich kann mir das auch total gut vorstellen. Also ich war noch nie beim Frauentempel, aber ich hätte große Lust darauf.
Das, was du sonst so vorhin beschrieben hast, so mit mehr Sanftheit und so, kann ich auf jeden Fall auch sagen. Oder ich hatte total, ja, so Dinge, die ich erleben kann, die bei Frauentempeln entstehen, wo ich merke, ah, die entstehen bei Gemischtgeschlechtlichen nicht so. Und ich möchte ganz klar sagen, das liegt nicht an den Männern, sondern es liegt an der Kombination, an der Dynamik, die zwischen Mann und Frau entsteht, wenn beide in einem Raum sind. Also das ist mir irgendwie voll wichtig, weil ja, es gibt Anteile, wo Männer irgendwie bestimmte Verhaltensweisen zeigen, die, ne, die dann irgendwie vielleicht problematisch sind. Aber ich finde, an einem Beispiel sieht man das irgendwie ganz schön. Einem Frauentempel, den ich erst vor kurzem hatte, fand ich das so wundervoll, dass in einem Teil, der später offen war, wo Leute selber gucken konnten, worauf habe ich jetzt Lust, sind irgendwann zwei Frauen aufgestanden und haben einfach miteinander getanzt. Und ich merke, dass wenn in gemischtgeschlechtlichen Tempeln, da hat noch nie jemand miteinander getanzt. Also so auf so eine Idee quasi zu kommen, wir könnten ja auch mal was anderes machen, als so penetrative Energien miteinander auszutauschen, dass auch Frauen einfach leichter da reinfallen. Ja, dann haben wir manchmal Tempel, wo wir ganz viel auch kreative Arten miteinander zu spielen, so als Inspiration reingeben. Und wenn dann der offene Teil startet, würde ich schon sagen, dass wir beobachten können, dass viele wieder trotzdem in Skripte verfallen. Skripte heißt für mich Dinge, die ich erlernt habe, die sich so und so gehören. So, jetzt machen wir so und so ein Vorspiel, statt in diese Kreativität. Und ich möchte auch sagen, ich verstehe das. Da ist das ein Raum, der hat ganz viele Eindrücke und die muss ich alle verarbeiten. Und dann gehe ich oft auf irgendwie so Default zurück und mache Sachen, die kenne ich. Die fühlen sich, gibt mir immer ein bisschen Kontrolle und Sicherheit. Und gleichzeitig, das wird bei Frauentempeln schneller aufgelockert, weil es seltener so ganz klare Skripte gibt.
Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Und wie läuft so ein Frauentempel ab? Also wenn du uns jetzt einmal durch so einen Frauentempelabend leitest.
Ja, also am Anfang wird einfach, habe ich eine Horde aufgeregter ja, Bienchen vor mir.
Wenn du noch mehr von Lustwandel wissen möchtest, einen Blick hinter die Kulissen bekommen willst, lesen willst, was uns beschäftigt, dafür gibt's unseren Newsletter. Abonnier ihn total gerne auf unserer Website. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Eine Zwischenfrage.
Ja.
Leitest du den alleine oder hast du da
Ja.
jemanden an deiner... Ah ja, okay. Und wie
Leite
viele
den alleine.
TeilnehmerInnen sind da so ungefähr?
Ja, so 30 bis 40.
Ah ja, okay.
Manchmal mit Krankheitswellen und 20 Frauen komme ich. Also, das ist zum Beispiel auch, das ist die nächste Sache, die ich merke, das ist anders bei Frauen als bei Männern. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen radikal, aber wir haben deutlich weniger Absagen, Ticketabsagen von Männern. Die sagen in meiner Erfahrung eher ab, wenn sie krank sind oder anders wie verhindert. Bei Frauen hören wir total oft ein, ich fühl's gerade nicht. So. Und da fängt es ja schon an, irgendwie sich überhaupt zu fragen, ist das jetzt der Raum, den ich heute Abend betreten möchte? Das ist ein ganz anderes Bewusstsein für, als einfach nur ein, ich habe ein Ticket gekauft, da gehe ich jetzt hin. So. Also da fängt es für mich irgendwie schon mal an, ein Unterschied. Und manchmal habe ich auch Tempel, wo wir 40 Tickets verkaufen und 20 Frauen sind am Ende nur da. Und das genauso fein für mich. Ich kann auch ein Tempel mit 3 Menschen machen, weil es für mich eher um die Haltung geht, die dabei miteinander, ne? Dieses bewusste aufeinander zugehen.
Ja.
Ja, aber was wir machen, wir setzen uns im Kreis am Anfang hin und ich lade auch ein, dass sich alle erstmal einfach angucken. So, wer ist denn überhaupt mit mir da? Vielleicht auch da schon einfach mal reinspüren, was macht das mit mir, ja, dass jetzt so und so viele Leute gerade da sind. Ich stelle mich vor, was ich mache, dass die Leute mich eben auch ein bisschen kennenlernen können. Und bevor, vielleicht sogar noch wichtig, bevor das losgeht, ich würde sagen, das ist auch ein Unterschied von meinem Tempel zu anderen. Ich sage allen mit einer Begrüßung Hallo. Und ich merke, das macht einen Unterschied. Ich habe nicht so, ich war mal bei einem Tempel, da hatte die Leiterin gesagt, so, hier, das ist übrigens mein Platz, mein Thron, auf dem ich sitzen werde. Und ich hatte einfach so, es hatte von Anfang an so eine Distanz für mich, die für mich nicht so einen Wohlfühlraum geöffnet hat. Und den möchte ich auf jeden Fall schaffen. Und ganz viele frage ich so, hast du Lust, eine Umarmung zur Begrüßung zu bekommen? Und wenn die Lust haben, die meisten freuen sich darüber, weil dann kann das Nervensystem schon mal so kurz, ach, okay. Hier bin ich irgendwie sicher, so kann
Ja.
ich irgendwie ankommen. Und dann machen wir so 2 Stunden lang Übungen und die teilen sich ein in am Anfang nur Übungen, die ist ein bisschen egal, mit wem ich die machen würde. Da geht es noch nicht darum, finde raus, wen du attraktiv findest, sondern lerne dich selber kennen. Also lerne Wünsche zu äußern und lerne Grenzen zu kommunizieren. Also machen wir zum Beispiel Übungen, wo man gucken kann, überleg dir selber, welche Grenze du selber testen möchtest. Und es gibt eine Person, die begleitet dich dahin, deine Grenze zu erfahren. Das kann für manche sein, fahr mir mal bitte vom Fuß die Innenseite bis zum Oberschenkel hoch. Und ich teile dir mit, wo sich was in mir im Körper verändert. Und mach das so langsam, dass ich sagen kann, am Fuß ist noch alles fein. Jetzt haben wir die Schwelle zum Knie überschritten. Jetzt wird es schon so, jetzt merke ich jetzt, meine Atmung verändert sich. Also so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was passiert im Körper, komme ich eher in Starre, was passiert? Wie reagiere ich eben auf Grenzen? Und dann auch zu sagen, auch kannst du noch mal ein Stück zurückgehen, näher dich noch mal an die Grenze an, weil ich das Vertrauen schärfen möchte, dass Leute eigentlich wissen, der Körper weiß, worauf sie Lust haben und worauf nicht. Es geht dann eher darum, das Vertrauen darin zu haben und dann auch daraus trotzdem noch im Sprechen zu bleiben. Ja, das
Mini-Memo.
Körperintelligenz und Körpervertrauen. Dein Körper gibt dir ständig Signale. Ein leichtes Öffnen, ein Atemzug, der sich weitet oder auch genau das Gegenteil. Ein Zusammenziehen, eine Anspannung oder ein flacher Atem. Das Nervensystem reagiert auf Sicherheit und Unbehagen oft schneller als der Verstand. Das ist Neurobiologie, der sogenannte Vagusnerv. Der verarbeitet Körpersignale, bevor sie überhaupt bewusst wahrgenommen werden. Trotzdem haben die meisten von uns gelernt, die Signale zu übergehen. Einfach zu funktionieren, statt wirklich in sich reinzuspüren. Eine einfache Übung, was du dagegen tun kannst. Bevor du beim Sex zustimmst oder reagierst, gönn dir einen Atemzug. Einfach, um überhaupt zu merken, was da gerade in dir passiert.
Genau, und dann später gibt es noch mehr Übungen, die noch sinnlicher werden, wo man vielleicht mehr guckt, okay, und mit wem fühlt sich denn mein Körper gut an? Und genau, dann kann es sein, dass Massagen sind, aber es gibt auch Conscious Knutschen, das ich anleite. Das ist ein beliebtes Format von uns, das wir jetzt schon seit Jahren auch auf Festivals machen. Da geht es darum, so mit unterschiedlichen Sinnen so langsam sich an so eine Kusserfahrung
Okay. Wie darf ich mir das vorstellen?
ranzutasten. Also, kannst du dir vorstellen, du würdest mit jemandem zu zweit voneinander sitzen und erstmal durch alle Sinne geleitet werden, über eine Dreiviertelstunde, bevor man sich überhaupt küsst. Das heißt, schau dir die Person überhaupt mal an. Welche Teile von dem Gesicht würdest du dir merken wollen, wenn du die Person gleich zeichnen müsstest? Also nimm jemanden mal so ganz bewusst wahr, dann geht es zu anderen Sinnen rüber, ja? Zum Beispiel hören. Wie weit müsst ihr einen Abstand zueinander haben, bis ihr euch hören könnt? Ja, das Atmen zum Beispiel. Habt ihr Lust, Geräusche euch irgendwie ins Ohr zu machen? Das wäre halt so unsere Sinne nacheinander aktivieren. Ja, bis es zum Berühren, also auch ganz von sanften Berührungen, sogar Nicht-Berührung, also so über der Haut hovern, schweben, Und so darüber auch reinzuspüren, ah, was ist das, was mich am meisten, was am meisten mit mir resoniert? Bin ich also jemand, der das total wow ins Kribbeln kommt, wenn das noch so über meine Haut hovert? Ja, das ist ja was ganz anderes, wenn ich merke, ach, das ist das, was ich ganz toll finde. Denn wenn dann später jemand direkt in eine Berührung geht, ist ja mein ganzer Zauber weg. Ja, so machen wir das für verschiedene Sachen, wie man die Sinne anregt und dann auch guckt, wann mag ich meine Augen schließen, was macht es? Ja, es gibt ja einen Grund, warum wir die beim Küssen schließen.
Ja. Und was ist, wenn ich mich als Teilnehmerin unwohl fühle?
Also, ich habe bei meinen Tempeln Empathy Angel, das heißt, ich leite den Tempel zwar an sich alleine, aber es gibt noch eine Person, die ist den ganzen Abend nur dafür da, ja, Raum zu halten, wenn jemand zum Beispiel Redebedarf hat. Und das machen wir, weil es ja manchmal sein kann, also ganz viele Leute kommen auch zu mir und sagen mir so, mir geht es gerade irgendwie nicht so gut, oder ich merke, na, jemand zieht sich irgendwie raus oder guckt verloren oder so. Ja, eigentlich kann man das im Körper ganz gut immer mitbekommen, wie es jemandem geht, oder ich kann es gut mitbekommen. Und dann gehe ich entweder auf die Person zu, oder viele kommen auch tatsächlich zu mir und sagen so, jetzt ist irgendwie gerade was passiert für mich. Zum Beispiel, ich finde keinen Anschluss. Ja, ich weiß gerade gar nicht so, oder ich weiß gerade gar nicht, was ich möchte. Oder ich bin völlig überfordert, weil gerade so viele Sinneseindrücke hier waren. Ich brauche wieder mal eine Pause. Und dann können die eben entweder zu mir kommen, sich einfach zu mir setzen. Und vielleicht quatsche ich mit denen so kurz darüber. Und ansonsten gibt es eine extra Ecke, so eine Ruheoase, wo halt der Empathy Angel sitzt und auch darauf geschult ist, damit umzugehen. Ja, also es kann sein, dass die Person dann zwar mit dir erklären kann, was brauchst du gerade. Ist gerade für dich was quasi, alles ist in Ordnung, im Sinne von, dass jetzt keine Grenzüberschreitung oder sowas passiert, sondern, huh, ist gerade irgendwie viel, ist dein erster Tempel. Vielleicht willst du auch einfach mal durchschnaufen und dich sammeln, um so sicherzustellen, dass du immer noch bei dir bist und nur das machst, was du möchtest. Dann setz dich zu mir, vielleicht magst du eine Umarmung, vielleicht magst du dich auf meinen Schoß legen. Also ein nicht sexueller Raum in der Ecke, der aber eher so ums Halten und Zuhören geht. Und aber auch die Option, eben wenn Dinge passiert sind, die sich nicht gut angefühlt haben, dann zu nächste Schritte einzuleiten. Und was das ist, hängt so sehr von der Situation ab. Ja? Also ob man dann sagt, hey, für viele ist es auch ein Mithelfen, ein klärendes Gespräch mit der Person zu suchen, weil häufig es eben keine, sage ich jetzt mal, absichtliche Grenzüberschreitung war, sondern ein, ah, jetzt so, hat sich doch für mich trotzdem nicht gut angefühlt. Und das dann zu klären, das kann ja schon total wertvoll sein, um nicht darauf hängen zu bleiben, ne?
Also das heißt, diese Empathy Angel gibt es auch nicht bei allen Tempeln oder doch?
Doch,
Doch,
die
okay.
gibt es bei allen. Tatsächlich hatten wir die aber, haben wir die erst, also bei den gemischtgeschlechtlichen Tempeln, die ich mit meinem Partner leite, hatten wir das halt bisher so, dass wir dachten, na, wir sind ja zu zweit. Wir haben aber noch gemerkt, nee, was können wir alles noch tun, um den Raum noch sicherer zu machen? Eben auch eine Person da bereit zu halten. Genau, deswegen gibt es seit ein paar Tempeln eben noch eine extra Person neben uns, weil wir dann gemerkt haben, es ist total toll, es kommen ganz viele Leute schon zu uns und melden sich bei uns und gleichzeitig haben wir Verständnis dafür, wir stehen ja so ein bisschen im Rampenlicht, das ist einfach noch eine kleine extra Hürde zu uns, vielleicht nach vorne zu kommen und zu sagen, hey, hier ist was für mich, sondern dann wäre so eine Ecke an der Seite, die Hemmschwelle einfach auch noch ein bisschen niedriger macht. Und das ist alles entstanden aus Feedback von Leuten, die nach dem Tempel sich mit uns in Verbindung setzen. Und das ist halt total schön, weil es für mich auch so, ich kann mir Übungen überlegen, aber den Raum, den halten wir alle zusammen, den kreieren wir zusammen. Was daraus entsteht, das ist für mich genauso eine Blackbox.
Ja.
Ich habe da so, na klar, so ein paar Ideen, wo uns wahrscheinlich hingeht, aber ich finde es total toll, das so zusammen zu kreieren.
Und wenn ich jetzt noch nie bei einem Tempel war und vielleicht auch generell noch nie bei so einer Veranstaltung, was würdest du sagen, was wäre ein guter Einstieg?
Ja, ich finde, es kommt halt voll darauf an, wo ich gerade auf meiner Reise stehe, ja, was ich irgendwie vielleicht so mitgemacht habe. Also, zu irgendeinem Tempel kommen Leute, die zum Beispiel ihre Beziehung öffnen. und sagen, ah, guck mal, dann gehe ich da zu so einem, ist das so ein abgesteckter Rahmen, da weiß ich quasi so, was ungefähr vielleicht was passieren wird, wohin so das vielleicht Maximum gehen könnte. Und dann fühlt sich das für viele gut an zu sagen, okay, lass uns das doch mal da ausprobieren. Entweder alleine jeder oder die kommen zusammen. Ja. Sowas kann passieren. Und da finde ich auch, da muss man sich fragen, wo stehen wir denn auf unserer Reise, die Beziehung zu öffnen? Also es gibt ja Tempel, die sind ganz anfängerfreundlich, da wird Unterwäsche angelassen, es gibt einen penetrationsfreier Raum, wo es wirklich darum geht, erstmal nur zu spüren, zum Beispiel, wie geht es mir, mit anderen Menschen in einem Raum zu sein, die auch so eine Intention jetzt hier vielleicht haben, so eine Erfahrung miteinander zu machen. Aber die Sicherheit, das wird jetzt hier noch nicht bestimmte Grenzen vielleicht überschreiten. Und so finde ich, muss sich jeder fragen, wo stehe ich denn? Kann ich denn meine Grenzen zum Beispiel gut selber schon kommunizieren? Oder brauche ich da eigentlich noch ein bisschen Hilfe, weil ich irgendwie noch nicht so viele Erfahrungen gemacht habe, wo, wenn ich eine Grenze kommuniziere, andere mich dafür feiern und sagen, danke, dass du auf dich aufgepasst hast, voll toll. Ja, oder kriege ich dann immer so einen enttäuschten Blick und muss dann mit dem Brust innen, also so mit dieser Ambivalenz in mir arbeiten. Da glaube ich, es ist wichtig, dass jeder guckt, wo er sie steht. Und wir haben zum Beispiel so andere Veranstaltungen, die heißt Sweat and Smooch. Das ist so wie so ein Knutschtempel, so ein Spa-Abend, bei dem man eben auch dieses Conscious Knutschen angeleitet bekommt über 5 Stunden. Und da passiert quasi nicht mehr als so Eros aufkommen lassen und miteinander knutschen. Und so kann man ja schon mal sagen, okay, vielleicht so Tempel ist mir gerade noch ein bisschen zu viel, aber den Raum, da will ich mich langsam rantasten.
Und weil du jetzt gerade meintest, mit Unterwäsche anlassen, wie ist das in anderen Tempelräumen? Also wie viel Nacktheit ist da? Was ist, wenn ich meine Unterwäsche anlassen möchte?
Also wie es bei anderen Räumen ist, so viel kann ich dazu gar nicht sagen, wie andere das handhaben. Also ich kann sagen, dass es von Beschreibungen, ich manchmal lesen kann, dass andere sagen, hier bei uns wird die Unterwäsche explizit angelassen. Wir haben beispielsweise keinen Tempel, bei dem wir sagen, die Unterwäsche wird explizit angelassen. Es liegt für mich aber eher daran, dass ich sage, ich möchte bestimmte Dinge nicht unbedingt ausschließen, die ich per se nicht, sage ich jetzt mal, als gefährlich empfinde. Für mich geht es eher darum, die Art, Dinge anzuleiten. Also mit wie viel Langsamkeit wir einen Raum schaffen. Und bei unserem Tempel ist zum Beispiel so, keiner muss es, es gibt kein kollektives und jetzt ziehen wir uns irgendwie alle aus und jetzt, dann musst du das machen. Wir haben zwar zum Beispiel Übungen, wo man sagt, jetzt könnt ihr euch gegenseitig ausziehen, aber es geht nur um die Erfahrung des Ausziehens. Du kannst dich danach einfach wieder anziehen. Genau, und so haben wir Personen, die auch sagen, ich habe meine Periode, ich fühle mich heute nicht nach irgendwie ausziehen, ich möchte mein Höschen anlassen. Genauso gefeiert, wie wenn jemand sagt, ich habe Lust, mich auszuziehen. Also da gibt es keinen, da soll die Reise hingehen.
Die gemischtgeschlechtlichen Tempel leitest ja mit Maximilian zusammen, ne? Und wie würdest du sagen, ist der Unterschied für dich im Gefühl als Leitung, wenn du einmal die gemischtgeschlechtlichen Tempel mit ihm zusammenhältst und die Frauentempel alleine?
Also ich habe, glaube ich, ein Jahr lang oder länger nur Frauentempel gemacht, bevor ich mich an gemischtgeschlechtliche Tempel herangetraut habe. Und das liegt auch daran, dass ich eben dieser Dynamik, die zwischen Männern und Frauen entsteht, erstmal so, ich sage jetzt mal, nicht getraut habe oder es auch irgendwie sicherstellen wollte, dass ich mir in meiner Rolle als Host so mich so sicher fühle, dass ich dann diese veränderten Dynamiken, dass ich die auch gut halten kann. Und dann habe ich aber auch gesagt, nee, dann fühle ich mich auch tatsächlich noch wohler, die mit Max zusammen zu machen, weil wir einfach, ja natürlich einfach von uns auch schon, von unseren Geschlechtern, zwei Dyna also so beide Rollen vielleicht oder unterschiedliche Rollen verstehen und auch ja, mich sicherer fühle mit 4 Paar Augen, die Dinge sehen, ein Bewusstsein für den Raum haben und ich einfach merken kann, ja, in der Leitung ist es tatsächlich so, ich bin, sag ich mal so, ich habe mehr zu tun auf gemischtgeschlechtlichen Tempeln, weil mehr diese Dynamik, die macht wirklich einen Unterschied. Es gibt viel häufiger Personen, die so, oh, ich muss mich rausnehmen oder da ist jetzt gerade was passiert und ist egal. Und es ist auch nicht jetzt quasi nur negativ gemeint, sondern einfach nur, ah, die Dynamik ist in Teilen intensiver. Ich bin gerade ganz vielleicht auch erfüllt von dem Ganzen. Es ist gerade so viel passiert. Jetzt möchte ich mich mal einen Moment rausnehmen und da halt zum Beispiel immer auch nicht mit dem Anleiten beschäftigt zu sein und dann keine Zeit zu haben, auf jemanden zuzugehen. Das ist für mich das, warum ich das auf jeden Fall ja lieber zu zweit mache in diesen gemischten Räumen.
Ja, das verstehe ich. Und merkst du auch von TeilnehmerInnen, also sowohl bei den gemischtgeschlechtlichen Tempeln als auch in den Frauentempeln, dass, oder eher vielleicht TeilnehmerInnen, dass viele auch gar nicht wissen, was wollen sie denn eigentlich? Weil das passiert uns ganz häufig, dass es uns erzählt wird, wenn Leute anfangen oder Frauen anfangen, sich mit ihrer Sexualität zu befassen, dass da erstmal so ganz, ganz viele Fragezeichen sind. Und bei mir war das auch so, als ich damit angefangen habe, dass ich so ganz langsam Schritt für Schritt erstmal gucken musste, was ist denn eigentlich überhaupt meins?
Voll. Ja, und ich glaube, das ist schon, also ich habe das ja auch bei mir, wenn Personen in Sexualtherapie zu mir kommen, dann, dass ich das ganz viel darum geht zu gucken, so was will ich eigentlich, was, also wenn es jetzt mal so nur, was würde ich denn eigentlich wollen, oder teilweise in Partnerschaften Probleme haben, dass der Partner fragt so, ja, sag mir doch, was du, wie du es gerne hättest, und dann so, oh, ich weiß es gar nicht.
Ja.
Und ich glaube, es liegt auch viel daran, dass, ja, weiß nicht, wie es im Kindergarten schon anfängt, dass wir da irgendwie Mädchen irgendwie sagen, oh, du hast ja ein schönes Kleid an, wir denen nicht unbedingt sagen, oh, du siehst ja heute mutig aus.
Mini-Memo.
Sozialisierung und der Zugang zu eigenen Wünschen. Du hast heute ein schönes Kleid an. Wie oft hast du das als Kind gehört? Und wie oft hat jemand gefragt, was willst du heute eigentlich? Mädchen werden früh darauf trainiert, sich nach außen zu orientieren, wie sie wirken, ob sie gefallen, und das ist keine individuelle Entscheidung einzelner Eltern, sondern ein Muster, das sich über Generationen weiter vererbt. Mütter, die selbst nie gelernt haben, ihre eigenen Wünsche zu kennen, können diese Sprache nicht weitergeben, weil sie selbst keine Sprache dafür hatten. Die Forschung zur transgenerationalen Weitergabe zeigt, nicht nur Traumata, auch Verhaltensmuster und Glaubenssätze werden unbewusst von Generation zu Generation übertragen. Auch der Glaube, dass die eigenen Bedürfnisse weniger wichtig sind als die der anderen. Und das hat logischerweise Konsequenzen auch im Schlafzimmer. Wer jahrelang gelernt hat, sich nach außen zu orientieren, verliert den Zugang zum eigenen Begehren. Und den Weg zurückzufinden dauert. Für den Anfang kannst du dir eine Frage stellen. Was will ich und nicht, was wäre gerade angebracht?
Wenn ich meine Tochter aus dem Kindergarten abhole, höre ich häufig ein, oh, du hast ein schönes Kleid an oder du siehst irgendwie so heute so süß aus oder sowas. Und Jungs gegenüber werden diese Kommentare gar nicht so gemacht. Und ich glaube, da fängt es einfach schon an. So, ah, was ist meine Rolle? Ach, meine Rolle ist süß aussehen. Und wie oft ich es erleben kann, dass, ja, also ich finde es immer guten Impuls, sich zu fragen, wenn du beim Sex einen Stellungswechsel machst, aus welchem Grund machst du den? So häufig erlebe ich das, dass Personen, wenn ich die danach frage, sagen, eigentlich, weil ich gerade dachte, die andere Person findet es wahrscheinlich jetzt langweilig, wenn wir zum Beispiel da und da drin weiterbleiben. Ich denke, das wäre jetzt mal so angebracht. Jetzt müsste ich mal quasi performen und nicht so langweilig sein. Ja, also so, oder so unendlich häufig höre ich das, dass Frauen denken so, naja, und ich brauche ja so lange. Und ich die Frage, was, also zum Beispiel bei oraler Befriedigung oder sowas. Ja. Ich brauche ja so lange, wenn ich die Frage, wie lange brauchst du denn? Ja, naja, vielleicht schon so manchmal 20, 30, manchmal sogar 45 Minuten. Ja und?
Ja.
Also da ist ja auch einfach die Idee aus Pornos, so die Frau braucht da ja gar kein Vorspiel, da brauchen wir ein bisschen Spucke und los geht's. Und ich glaube, da werden schon ganz Bilder vermittelt, die eben schwierig dann, die dann an anderer Stelle wieder überschrieben werden müssen, erstmal mit Arbeit, ja?
Ja, wenn überhaupt Spucke. Also, ich finde so diese Pornodarstellung, es tut mir immer schon weh, wenn ich sehe, weil ich finde, es ist sehr trocken häufig alles und ich immer so, aua.
Mini-Memo.
Sexuelle Skripte. Ein sexuelles Skript ist ein erlerntes Drehbuch. Es sagt dir, so beginnt Sex, das kommt als nächstes, so endet er. Der Begriff stammt aus der Soziologie, entwickelt von William Simon und George Gagnon in den 1970ern. Ihre These war, Sexualität ist nicht instinktiv, sondern erlernt. Durch Kultur, durch Pornos und durch das, was wir als Kinder aufgeschnappt haben. Das Problem mit den Skripten ist nicht, dass sie existieren, sondern wenn wir sie unbewusst abspulen, ohne zu fragen, ob sie uns überhaupt gut tun. Wenn du beim Sex einen Stellungswechsel machst, fragst du dich manchmal, warum du das machst? Hast du dann da Lust drauf? Oder machst du es, weil das Skript dir das sagt, jetzt wäre ein Wechsel angebracht? Skripte zu erkennen, ist der erste Schritt, sie bewusst neu zu schreiben.
Kann ich dir nur voll zustimmen und frag mich jetzt auch gerade, was so Generationen anbelangt, wie das bei euch ist, so von der, wie nennt man das jetzt, Gemischtheit der Altersgruppen und ob du dann da auch Unterschiede siehst, wie Leute an einen Tempel herangehen und was Leute in einem Tempel machen, was sie für sich mitnehmen.
Ja, also so, was so Alters, also ich habe jetzt gerade keine Studie irgendwie vor mir oder sowas, deswegen, aber was ich irgendwann, ich habe mal gelesen, dass die meisten Personen so zwischen 50 und 60 Jahren den besten Sex ihres Lebens haben oder ab da den besten. Ja, und es geht irgendwie, manchmal haben ja Leute da draußen das Gefühl, so ab 50 danach passiert da irgendwie eher nicht mehr so viel oder keine Ahnung, was zu deren Vorstellung ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir so, in meiner Vorstellung gehen wir im Leben durch mehrere Pubertäten. Nicht nur die, die wir als Teenager haben, sondern dann gibt es vielleicht nur so mit 30 und 40 erlebe ich bei vielen meiner Klienten so eine nächste Pubertät von, also jetzt habe ich so vielleicht ein paar Glaubenssätze, die ich jetzt geschafft habe, so Anfang 30 so langsam mal loszulassen, wo ich gemerkt habe, das kommt irgendwie von meinem Elternhaus oder sowas. Oder ich habe bestimmte Skripte für mich gehabt, wie ich beim Sex zu sein habe und merke jetzt, warte mal, das finde ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so gut und kann die so loslassen und gehe durch so einen neuen, wie so eine neue Entwicklungsstufe durch. Für mich ist es wie eine Pubertät, weil auch in kurzer Zeit sich viele Dinge dann verändern können. Und ich glaube zum Beispiel, warum wir dann irgendwie mit 50 ja, viele irgendwie den besten Sex ihres Lebens haben, ist, weil dann eben dieses, warte mal, ich liege lieber auf dem Rücken, weil dann ist mein Bauch nicht so pummelig, in der Position gefalle ich doch der anderen Person am besten. Diese Dinge, davon, von diesen ganzen Glaubenssätzen können wir uns ja mit jedem Jahr hoffentlich mehr loslassen und sagen, sag mal, warte mal, in welcher Position fühlt sich das denn für mich am besten an? Vielleicht auch, weil mehr Akzeptanz dafür ist, oh, jetzt ist hier in Teilen auch, ja, hat Geburt und was auch immer mein Körper verändert. Jetzt kann ich hier eh nichts mehr gegen tun. Jetzt kann ich auch mehr ins Fühlen kommen.
Und gibt es Teilnehmer in ganz unterschiedlicher Altersklassen bei euch?
Ja, genau. Also ich würde schon sagen, die meisten sind so ja, zwischen 30 und 40, 45. Und dann gibt es aber also von ja, Anfang 20 bis 50 oder sowas, schon so vereinzelte Personen, die eben sich da auch genauso angesprochen und wohlfühlen in diesen Räumen und sagen so, genau. Wir haben manchmal Anfragen, ob wir noch mehr Tempel machen würden für ältere Personen, weil die halt manchmal dann auch sagen, naja, für mich habe ich dann zum Beispiel eine Unsicherheit, haben denn die jüngeren Personen Lust, mit mir zu interagieren? Und da ja, eine Unsicherheit. Und sich dann freuen, wenn sie wüssten, ah, ich hätte gerne so einen Tempel, wo entweder ältere Personen sind oder alle, die sagen, ach, das Alter spielt für mich gar keine Rolle, habe ich auch Lust. Verstehe ich auch, ja, einfach so eine Sicherheit in sich zu haben. So erstmal hätte jeder, gibt es da keine Grundbarriere schon oder so.
Genau. Ja, und seit dem Anfang, seitdem du Tempel anbietest bis heute, hast du da irgendwie gemerkt, dass sich was verändert hat bei den TeilnehmerInnen?
Ja, also bei, sagen wir jetzt mal bei einzelnen Personen. Also ich habe manchmal das Glück, ich habe Personen, gerade bei den Frauentempeln, die quasi seit dem ersten Tempel bei fast jedem dabei waren. Und da ist es für mich so wunderschön, deren Entwicklung zu erleben. Ich so weiß, beim ersten Mal haben die mit fast niemandem irgendwie interagiert. Hatte so viel in ihren Unsicherheiten drin. Ja, ganz viel eigene Probleme vielleicht mit dem Körper, der Akzeptanz, wenn sie irgendwie mehr wiegen, als sie sich wünschen. Und dann im Schritt für Schritt die Erfahrung machen zu können, warte mal, ich werde ja hier sogar akzeptiert irgendwie in diesem Raum. Ich kriege ja, ach, und da will jemand was mit mir machen. Oh, war ja, so, wie fühlt sich das denn jetzt an? Und beim nächsten Mal gibt es wieder einen Rückschlag und merken wieder, oh nein, jetzt komme ich wieder an alte Muster. Und ja, wie da so diese Entwicklung mitzubekommen, wie diese Personen zum Beispiel immer mutiger werden und von sich aus andere ansprechen und quasi so ihres Glückes Schmiedin auf einmal selber werden, das ist für mich wahnsinnig schön, weil ich dann weiß, wir machen zwar keine Therapie dort, aber es ist irgendwo trotzdem ein, sag ich mal, therapeutischer Raum, weil wir eben Erfahrungen machen und gegebenenfalls ja auch eine Chance haben, in bestimmten Aspekten zu heilen.
Ja, das finde ich ist nochmal ein guter Punkt. Also, weil das ja auch unser Anliegen ist und unser Ansatz. Also auch ganz klar, wir bieten keine Therapie an, aber auch, dass die eigene Sexualität auf eine ganz heilsame Art und Weise wirklich entdeckt werden kann und sich von alten Mustern zu befreien, die mir halt transgenerational mitgegeben wurden und so weiter. Und was merkst du da? Also in diesem, ja, ich weiß nicht, wie nennt ihr das, wenn es kein therapeutischer Rahmen ist?
Ich würde sagen, es ist ein Erfahrungsraum. Und welche Erfahrungen ich mache, also ich kann ja wirklich nicht versprechen, dass Leute da eine gute Erfahrung machen werden. Ja. Ich kann nur sagen, du wirst irgendwas über dich lernen. So. Und genau, das ist wirklich im Selbsterfahrungsraum ist das.
Ja.
Genau. Und natürlich einen, wie jeder Selbsterfahrungsraum, hat es ein therapeutisches Potenzial. Sagen kann, also so in meiner Vorstellung besteht Heilung auch nicht darin, dass ich dann bestimmte Dinge nie wieder fühle, sondern dass ich einen anderen Umgang damit lernen kann, mit den Gefühlen. Das heißt, vielleicht habe ich ein Thema mit Ablehnung, kann ja auf jeden Fall entweder ne, aus meiner Kindheit kommen, Jugend, vielleicht aber auch so mitgegeben aus anderen Generationen. Ja, oder ich habe ein Thema mit Nacktheit, das hängt ja ganz viel davon ab. Wie sind meine Eltern und Großeltern, hatten die damals schon, habe ich die jemals nackt gesehen? Oder haben die sich schon immer mit ihren Klamotten im Badezimmer umgezogen, damit ja keiner irgendwo was sehen kann? Ja, oder war es genau das Gegenteil. Wir waren überall nackt, aber in Teilen auch in Situationen, wo ich irgendwie merke, oh, jetzt habe ich gar nicht mehr so, fühlt sich für mich gar nicht mehr gut an. Ich brauche so ein bisschen Abgrenzung eigentlich. Und dann laufen die ganze Zeit nackt rum und meine Freunde finden es total weird, dass meine Eltern jetzt die ganze Zeit nackt zu Hause rumlaufen oder sowas. Also da gibt es ja einfach so ein großes Spektrum, wie ich, was ich lerne, wie nackt sein normal oder nicht normal ist. Und das hat einen riesen Einfluss darauf, wie ich mich mit meinem Körper fühle, ja. Also wurde mir jedes Mal gesagt, wenn ich mich angefasst habe, so, oh Gott, schrecklich, mach das mal nicht. Oder wurde mir gesagt, ah, schön, dass du dich anfasst, schön, dass du dich erfährst. Vielleicht ist das jetzt hier in dem Raum hier gerade nicht das Richtige, mit den Leuten drumherum, aber schön, dass du dich erforschen möchtest. Mach das doch vielleicht in deinem Zimmer oder so. Also da kriege ich ja ganz andere Sachen mit.
Ja, ist, finde ich, auch nochmal ein sehr guter Hinweis im Umgang mit Kindern und wenn die anfangen, ihren eigenen Körper zu erforschen und zu erfahren, was ja, glaube ich, für viele sehr unsicheres Terrain ist. Ja, und dann darauf so zu reagieren und der ganzen Sache eine Natürlichkeit und was Positives mitzugeben, ja, finde ich sehr schön und sehr wichtig.
Ja, ich habe zum Beispiel eine Klientin, bei der ist es so, dass mit der Pubertät, als so an die Mutter gemerkt hat, ah, da der Körper, ihr Körper fängt an, sich zu verändern, da hatte sie zum Beispiel gesagt, so du über Sex, also es wird bei dir anstehen, dass ich möchte damit nichts zu tun haben, ich bin nicht deine Ansprechpartnerin dafür, ich möchte auch davon überhaupt nichts wissen und hat ihr eher das Gefühl gegeben, da wartet was Unanständiges und Schlimmes quasi, ja, wovon das so schlimm ist, dass auf einmal auch verbal der Kontakt, der an sich über andere Themen vorhanden war, abgebrochen wird. Und darüber hinaus, ab dem Zeitpunkt, wo der Körper sich so verändert hat, die auch gesagt hat, ich möchte nicht mehr mit dir kuscheln. Dein Körper hat sich ja so verändert. Und das heißt, in vielen Aspekten so ganz viel Bindungssicherheit verloren gegangen ist und einfach nur das Gefühl kriegt, okay, irgendwas ist ja falsch an mir, dass ich verliere etwas. Dadurch, dass sich jetzt mein Körper sich verändert, da gibt es ja gar kein, oh wow, schön, was passiert denn da jetzt?
Ja, genau, noch eine Frage zu den Frauentempeln. Gab es irgendwas, was dich total überrascht hat, wo du vielleicht auch ganz andere Erwartungen hattest oder so in deiner Zeit, Tempel zu halten?
Dass vielleicht so der Teil, dass so Heilung im Sinne von irgendwie auf Emotionen irgendwie, ne, so Wunden, die ich habe, irgendwie da einen anderen Zugang zu bekommen, nicht im Sinne von Heilung und habe ich nie wieder, dass für Heilung es manchmal so ganz kleine Dinge einfach nur braucht. Sowas wie so ein gesehen werden, gefragt werden, Nein sagen dürfen, dass einfach die Reaktion auf ein alles, danke, fühle ich gerade nicht, dass da jemand kommt und sagt, danke, dass du auf deine Grenzen achtest. Das gibt mir Sicherheit, wer Lust hat auf Dinge mit mir. Und dass da so das Fall oft einfach nur was Kleines braucht, um zu sagen, um schon sowas, um einen sicheren Raum auch oder sichereren Raum zu schaffen. Das finde ich einfach krass, wie, ja, wie es häufig echt nur so ein, ich sehe dich in deinem Schmerz oder ich sehe dich als Mensch und nicht als Objekt oder ja, also ich achte, du bist mir wichtig. Dieses Innehalten, bevor ich irgendwie zum Beispiel reagiere, also sich so mitgönnen, wenn mir jemand mich fragt, hast du Lust auf das und das? Was für ein großer Unterschied ist, so diese kleinen Dinge machen, wenn ich einfach mir gönne, mal kurz einen Atemzug zu nehmen und zu hören, gucken, was sagt denn mein Körper jetzt? Hat er Lust oder nicht?
Und ja, also ich fühle es auch gerade voll, wenn du es sagst. Ich mir denke, ja, das stimmt total. Diese kleinen Dinge und auch darin akzeptiert zu werden, diese Akzeptanz zu erfahren in den, und das sind ja eigentlich vermeintlich kleine Dinge. Also es sind ja dann tatsächlich oft irgendwie so große persönliche Schritte für die einzelnen Personen. Aber ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ganz viel Heilung einfach erfahren lässt. Und noch eine allgemeine Tempelfrage zum Abschluss. Ich habe das Gefühl, dass Tempel als Veranstaltung gesellschaftlich akzeptierter sind und nicht so sehr in der Schmuddelecke stattfinden wie andere Veranstaltungen. Und da wäre einmal meine Frage, ob du das auch so wahrnimmst, und dann ist jetzt eine Doppelfrage, worauf du das zurückführen würdest.
Also, vielleicht, wenn wir jetzt mal, ich habe ja nur eine Vermutung, was du vielleicht so mit anderen Schmuddelveranstaltungen oder sowas meinst. Für mich ist es so, dass eigentlich alle Räume in einer gewissen Art und Weise so vielleicht ihre Berechtigung haben oder ihre, also so wie für mich Sexualität, das ist einfach so vielfältig. Und es gibt einfach genügend Leute, die könnten mit diesen Tempeln überhaupt nichts anfangen. Und das ist genauso fein, wie dass die vielleicht was damit anfangen können, weiß nicht, ins Kitty zu gehen. Also was ich so sagen würde, was vielleicht anders ist in den Räumen. Es gibt viele Räume, bei denen eben nicht zum Beispiel der Abend gemeinsam gestartet wird, man so über Konsens nochmal zusammenredet. Also ich mache es am Anfang von meinen Tempeln auch, dass wir gemeinsam Vereinbarungen treffen, wie wir miteinander sein wollen. Ich gebe zwar Dinge vor, für so Impulse rein, aber da kommt ganz viel von der Gruppe, was sie brauchen, um sich sicher zu fühlen. Und damit haben wir so wie so ein gemeinsame Spielregeln. Und das, also wenn ich jetzt ins Kitty gehe, da gibt es ja kein gemeinsames, jetzt gucken wir nochmal, wie wir diesen Abend konsensuell, da gibt es auch nicht ein, jeder, der da hingeht, muss vorher mal so ein Training nachweisen können. Da kann ja einfach jeder hinkommen, zu der Uhrzeit, wann er sie möchte, sich das nehmen, was man braucht und dann auch wieder reinhauen, ohne vielleicht Konsequenzen oder sowas. Und trotzdem finde ich auch einen Raum wie ein KitKat super wertvoll und gar nicht ein, das ist besser oder das ist schlechter. Es sind einfach andere Räume und die Sexualität von Menschen ist einfach so unglaublich vielfältig, dass ich denke, ja, für jeden darf es irgendwie auf diesem Buffet, darf jeder gucken, was ist mein Space, in dem ich mich wohlfühle. Und genau, es ist nur, dass ich sagen würde, so richtig bewusst konsensbasierte Räume erlebe ich eher auf Tempeln oder alle Dinge, die so, nicht alle, aber so der Großteil, der im Bereich BDSM zum Beispiel stattfindet. Weil da ja so viel mehr Bewusstsein dafür geschafft wird, lass uns 2 Stunden meinetwegen darüber verhandeln, was wir hier erleben wollen miteinander, was das für dich bedeutet, wo deine Grenzen sind, was du nicht, wie wir darüber, wie wir ausmachen können, was ich mitbekomme, wo deine Hard Limits sind, was sind deine Soft Limits. Also diese ganzen Gespräche finden beim Otto Normalverbrauchersex in Beziehung überhaupt nicht statt.
Ja, da, also wir hatten jetzt, ich ich glaube, die letzten zwei Folgen sogar, auch zu BDSM. Genau. Und da haben wir auch super viel gelernt und mitbekommen und Einsichten wurden geteilt. Also ja, das finde ich auch total wertvoll und echt auch nochmal ein spannendes Thema, in was es sich lohnt einzutauchen. Okay, ja. Möchtest du zum Abschluss noch etwas sagen, was wir jetzt nicht abgegrast haben, was ich vielleicht nicht gefragt habe?
Ja, vielleicht so dieses Vertrau deinem Körper. Ja, check mal in dich rein, wie fühlt sich dein Körper an, wenn er merkt, oh, auf irgendwas habe ich richtig Lust. Für die meisten ist es so eine Bewegung nach vorne, irgendwie so offene Arme, eine Offenheit, der Körper fühlt sich irgendwie offen an. Und wie fühlt sich das an, wenn du eigentlich merkst, so entweder ich weiß es gerade noch nicht oder eigentlich nee. Und da den Körper, den eigenen, sich selber mehr zu vertrauen und dann auch zu sagen, zum Beispiel sowas wie, warte mal, ich nehme mir mal einen Moment und fühle mal rein. Und dann zu sagen, nee, ich spüre gerade eigentlich ist da ein Nein. Oder ich bin mir unsicher, wir können uns rantasten, aber ich bräuchte dazu zum Beispiel Langsamkeit. Und es kann sein, dass ich dann sage, doch nicht. Mhm. Also mehr diesem Körper vertrauen.
Schön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Einblicke, deine Meinung und dass du Tempelräume hältst.
Ja, danke dir auch für die Einladung und die Möglichkeit, irgendwie darüber zu reden. Und das ist halt irgendwie für mich auch, ja, irgendwie schön, so Räume zu hosten. Auch einfach, wenn man sich jetzt so die Lage der Welt anguckt, dass es einfach Räume gibt, in denen Personen, egal wie weit sie da gehen wollen, sich überhaupt sexuell ausdrücken können. Ohne Angst zu haben, im Knast zu landen oder andere Bestrafungen zu bekommen. Und deswegen finde ich diese Räume einfach total wichtig und auch wichtig, dass das nach außen kommuniziert wird und Leute erfahren können, ach, sowas gibt es auch. Ich darf mich ausdrücken.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonnier uns, teil die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald!